Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host. In der heutigen Folge haben wir wieder einen Gast, der zwar kein Mitglied in einer Studenten- und Schülerverbindung ist, aber dennoch in den äußeren Sphären der Corpo-Bubble seine Reise beschreitet. Und zwar in dem Maße, dass wir hier bei Corpo-Talk finden, dass die Schnittmenge groß genug ist, dass es durchaus Sinn macht, hier zu sprechen. Es ist niemand Geringeres als Dr. Justus Geilhufe, Pfarrer aus Großschirmer und Hochschulpfarrer der Universität Freiberg. Justus ist anders als viele seiner Pfarrkollegen sehr präsent auf Social Media, im Podcasting und in den klassischen Medien wie Zeitungen und Fernsehen. Neben seinen Aufgaben als Pfarrer ist ein Teil seiner Reise auch die Entwicklung eines neuartigen Konzepts eines bürgerlichen Protestantismus. Justus, danke für deine Zeit heute. Es freut mich sehr, dass du hier bist.
Ja, schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wollen wir anfangen?
Ja, los. Schieß los.
Warum magst du freie Trauungen nicht?
Guter Start. Da bin ich natürlich so ein bisschen... Also du spielst natürlich auf mein Buch an. Ich schreibe in der Atheistischen
Und du wolltest darüber reden.
Ja. Also, ja, freie Trauungen sind nicht zu verwechseln sozusagen mit der Zivilehe, also sozusagen dem, was einfach auf dem Standesamt passiert, sondern es geht um diese Ersatzaktion zur kirchlichen Trauung, die in der Regel ästhetisch extrem fragwürdig ist und auf der anderen Seite für mich als Pfarrer so eine wirklich zwiespältige Sache sind, weil die Trauung oder die Ehe eigentlich damit beginnen sollte, dass das Paar zugesagt bekommt, ey, ihr werdet das aus eigener Kraft an vielen Stellen nicht hinbekommen, aber da ist jemand da, der euch die Kraft gibt und das mitgeht und den ihr seht und merkt und spürt, auch wenn es mal schlecht läuft. Und die freie Trauung macht das Gegenteil, indem sie nämlich diesen beiden Leuten, und das klingt natürlich für die Gäste und für die beiden zunächst toll, sagt, ihr seid sowas Besonderes und sowas von mega geil, das wird absolut fantastisch und glaubt da einfach dran und den Trost eben vermissen lässt, dass diese Ehe nicht funktionieren wird, weil die beiden eben so mega besonders sind, sondern die Ehe wird funktionieren, weil auch wenn die beiden mal sich richtig zusammenkrachen, trotzdem was da drüber steht, was die beiden verbindet. Und deswegen habe ich sozusagen nicht nur ein ästhetisches Problem mit freien Trauungen, die schon echt stellenweise krasse Stilblüten treiben, sondern vor allem eben sagen sie tatsächlich den Leuten das Falsche am Beginn ihrer Ehe. Das ist so mein Problem damit.
Okay. Hast du denn mittlerweile rausgefunden, von welcher Verbindung die Typen in deinem Buch waren bei der freien Trauung ganz zu Beginn?
Nee, tatsächlich nicht. Aber das ließe sich vielleicht noch rausfinden. Guter Hinweis. Das werde ich vielleicht nochmal recherchieren. Aber bei dem Buch, da sind tatsächlich auch die Begebenheiten sind so stattgefunden und gleichzeitig haben sie auch so nicht stattgefunden. Das sind auch die Figuren, die drin sind, sind ganz oft so Kondensate aus 3-4 Begegnungen, die ich mit verschiedenen Leuten hatten. Mhm. Also nichts davon ist gelogen oder erfunden, aber gleichzeitig gibt es manchmal auch nicht unmittelbar den Beweis dafür, dass das exakt so dort und dort stattgefunden hat.
Ist ja auch rechtlich manchmal sinnvoll, das Ganze so anzugehen.
Ja.
Genau. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen wieder auf deine Person zurück. Wie alt bist du?
Ich bin 33 Jahre alt.
Also noch sehr jung. Als ich dich das erste Mal bei Instagram wahrgenommen habe, war mein erster Impuls, krass, jetzt gibt es auch einen Chorstudenten, der Pfarrer ist. Das ist ein völlig ungewöhnlicher Werdegang in diesen Kreisen. Und nach Recherche und Kontaktaufnahme mit dir damals bei Instagram hat sich es ja sehr schnell geklärt, dass du gar kein Verbindungsstudent bist. Warum bist du nie in einer Studentenverbindung aktiv geworden?
Das hat ganz eindeutig biografische Gründe. Das war tatsächlich nie eine Frage. Ich bin ostdeutsches Pfarrerskind. Also mein Vater ist Anfang der 70er Jahre in der DDR Pfarrer geworden, erst in Leipzig und dann in Dresden. Das heißt, zu der Zeit gab es überhaupt keine Berührungspunkte damit. Das war schlicht und ergreifend verboten und nicht, also sozusagen überhaupt nicht im Bereich des Vorstellbaren. Dann kommt dazu, dass die Theologen, die so Vorbilder geworden sind, also irgendwie Paul Tillich, Karl Barth, dass die zwar Verbindungsstudenten waren, aber irgendwie das für sie auch am Ende an vielen Stellen nicht so eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass man als Theologe das Gefühl hatte, man muss das eigentlich auch machen, um ein guter Theologe zu sein. Das sind vielleicht so die beiden Dinge, die jetzt am Anfang stehen. Und dann bin ich ja während den 90ern, Nullerjahren aufgewachsen, und dann habe ich auch relativ oft die Uni gewechselt. Ich habe in Jena angefangen, da gibt's eine Reihe an Verbindungen, da gibt's aber auch, oder zu der Zeit, als ich da angefangen habe, mindestens eine, die extrem problematisch war. Und ich kam eben aus dieser 90er-Nullerjahre-Zeit, wo, ich bin in Dresden geboren, wir ein massives, also wirklich so ein existenzielles, bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus hatten, stellenweise ja immer noch haben, und deswegen so auch das natürlich auch mit dem Klischee, was man eben als jemand, der überhaupt keine Verbindung dazu hatte, von dieser ganzen Welt hatte, eben noch dazu etwas, womit man irgendwie erstmal ursprünglich jetzt nicht auf die Suche gegangen ist, um es irgendwie mal kennenzulernen. Und dann habe ich extrem oft die Uni gewechselt oder oft die Uni gewechselt, und damit war es dann vorbei. Ich habe dann in Göttingen noch, oder ich wurde in Göttingen dann noch promoviert, aber das habe ich dann auch von München beziehungsweise Nürnberg aus gemacht. Also insofern, das hat sich tatsächlich nie ergeben. Ich habe das tatsächlich im Studium auch nie vermisst und habe tatsächlich erst, als ich fast mit der Promotion fertig war, dann durch einen Zufall eine Kontaktfläche dazu bekommen, und fand das dann natürlich hochspannend und an vielen Stellen richtig schön, aber damit war es dann gegessen. Und seitdem renne ich mit dem Witz durch die Gegend, dass ich das wie der verstorbene Papst Ratzinger halte, dass ich ab jetzt gerne und selbstverständlich jedes Ehrenband annehme, was mir angeboten wird, aber eben bisher einfach keins hatte und nie aktiv war. Das ist so ein bisschen, also die Gründe sind vielleicht noch vielschichtiger, aber das ist vielleicht so grundlegend das, warum es da nie dazu gekommen ist.
Okay, ja, lass uns mal kurz auf Karl Barth zum Beispiel eingehen, den du ja gerade eben genannt hast. Karl Barth war ja bei Reugel aktiv, das ist ja die Verbindung aus der ersten Folge, wo Till Theodor ja auch Mitglied ist. Und es ist häufig so, dass Biografen, die Biografien über diese großen Männer und Frauen schreiben, oft selber nicht aktiv sind, und die übersehen immer ganz, ganz markant die Netzwerke, die da im Hintergrund stehen, die über die Verbindungen ja sich aufgebaut haben. Zum Beispiel Bonhoeffer war ja bei Igel aktiv in Tübingen, und die kennen sich ja auch alle aus diesem Verbindungsmilieu und haben sich ja auch da groß mit verknüpft, beziehungsweise wenn die sich dann als Erwachsene außerhalb der Universität kennengelernt haben, dass dann halt auch ein sehr schneller Anknüpfungspunkt halt auch ist. Das ist ja bei Adenauer zum Beispiel auch der Fall gewesen. Ja. Oder anderen.
Tillich war Wingolf?
Das weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf.
Ich glaube, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, Tillich war Wingolf. Mhm.
Genau, und ich meine, da ist immer dieser Verbindungs-Background, weil der halt auch sehr, sehr stark prägt.
Ja. Aber das glaube ich natürlich sofort. Also das ist eine These, die ich extrem plausibel finde, dass in der Regel Menschen, die sich mit Karl Barth, der ja auch dadurch bekannt geworden ist, dass er ja auch sehr links letzten Endes war, und da ja auch sozusagen die Fanbase hat, dass die eigentlich weder einen atmosphärischen noch vielleicht wirklich auch einen unmittelbar wissenschaftlichen Zugang zu dieser Verbindungswelt haben. Und deshalb das erwähnen und vielleicht so in zwei, drei Sätzen beschreiben, aber vielleicht tatsächlich die Dimension, die du gerade erwähnt hast, nicht auf dem Schirm haben.
Genau, und das fällt einem eigentlich auch immer nur auf, wenn man halt selber in der Verbindung halt aktiv ist, weil du ja mit diesen ganzen Bünden zu tun hast, und plötzlich guckst du dir die Ahnengalerien da, also da Verbindungen sind ja immer für die Zuhörer, die nicht aktiv sind, da ist in den großen Festsälen meistens auf den Häusern immer eine sogenannte Ahnengalerie, da ist dann immer ein Foto von jedem Bursch, der mal seitdem es Fotos gibt, sich hat fotografieren lassen, dort aufgehangen wird.
Und vorher gab es dann diese Schnitte, ne? Diese schwarzen. Ist das der Vorgänger der Fotos in den Ahnengalerien?
Genau, das ist so, wenn du so in einem alten Bund aktiv bist und du versuchst, so die frühe Mitgliedschaft zu rekonstruieren, ist das immer sehr schwierig, weil die halt immer nur ihr Seitenprofil haben. Ja. Und dann kann man diese Kurrentschrift meistens nicht so entziffern, die dann darunter ist.
Ja, ja.
Du bist medientechnisch breit unterwegs. Du machst ja unter anderem einen Podcast mit Ralf Baudach. Er ist ja Tagesschausprecher, der ostwestliche Allmann. Wie ist es dazu gekommen?
Tatsächlich hat Ralf mich angesprochen. Wir haben über einen anderen Account letztlich auf Instagram den Kontakt bekommen und das ist eigentlich die klassische Annäherung an Geilhufe gewesen, dass erstmal eine große Verwirrung da war und man und Ralf sich so gefragt hatte, was um alles in der Welt, das kann doch nie im Leben ernst sein. Und irgendwann merkte er so, nee, das ist wirklich irgendwie so ein Typ, der in Barberjacke und Raulederschuhen irgendwo durch Mittelsachsen läuft und das aber einfach total klasse findet und wirklich daran glaubt, was er sagt. Und irgendwann kann man das akzeptieren und dann hatte Ralf irgendwie total Lust, darüber zu reden. Und wir haben ja angefangen, darüber zu reden, dass ich Pfarrer bin oder sozusagen, dass er nicht Pfarrer ist und ich Pfarrer bin, sondern die Titelei sagt ja schon ein Stück weit, worum es geht, nämlich um eine östliche und eine westliche Perspektive irgendwie auf das, was in diesem Land passiert. Davon sind wir so ein bisschen weggekommen, weil man auch manchmal einfach diese Perspektiven nicht braucht. Und jetzt ist es so, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das irgendwie so ein Lifestyle-Podcast oder was auch immer ist. Also wir reden einfach irgendwie, wie unsere Woche war. Und das ist eigentlich in der Regel ziemlich witzig. Ralf hat natürlich immer so Rechercheergebnisse aus seiner Arbeit, die er dann mit einbringt. Mir macht das großen Spaß. Das ist irgendwie ein Format, was ich gerne habe. So ist es dazu gekommen. Also tatsächlich hat Ralf mich gefragt, ob wir das machen könnten. Er bereitet das eben auch immer wahnsinnig gut vor und nach. Und jetzt machen wir das seit einem Jahr. Wir haben gesagt, das ist ein Experiment. Also ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass wir das nochmal ein Jahr machen oder nochmal 2 Jahre machen, weil wir beide auch echt viel zu tun haben. Im Moment ist das aber so. Empfehlung neben diesem Podcast hier. Und also ja, so ist es gekommen.
Ja, spannend. Ich meine, es ist auch eine schöne Möglichkeit, auch Reichweite aufzubauen. Ja, wie viel Reichweite habt ihr denn so?
Oh, das, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, er performt gut, aber er ist nicht unter den besten 5% wie ihr. Das weiß ich. Aber er ist jetzt auf jeden Fall nicht etwas für 7 Leute, für so Ralf Baudach oder Justus Geilhufer Afficionados, sondern das ist schon eine große Gruppe und sozusagen seit einem Jahr wachsende Stream-Zahl. Das kann ich sagen. Aber wie viel? Ich glaube, wir hatten mal 600 vollständige Streams pro Woche. Das war irgendwie so vor einem Dreivierteljahr. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Also das war so die letzte Zahl, die ich mir mal gemerkt habe.
Ja, das ist ja auch mal sehr fluktuativ. Also auch, sagen wir mal so, den Eintritt in diese Charts, das ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Das ist ja gar nicht mehr so statisch, wie es früher zumindest war, wo man einmal pro Woche per Zeitung dann die Zahlen aktualisiert worden sind in den Billboard-Charts. Das ist ja jetzt immer so, du kannst mittags reinkommen, bis abends wieder raus. Ne? Das ist auch so ein Ding. Macht auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Aber lass uns mal auf deinen Kleiderstil eingehen. Und zwar, was du ja gerade gesagt hast, dass Ralf Baudach das mitbekommen hat und das nicht wusste, ob das ernst zu nehmen ist oder nicht. Ja. Du hast ja wirklich den Feinstil eines Korporierten. Also wenn man dich sieht, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und ich würde auf der Straße über den Weg laufen, würde ich mich nur fragen, Chor Göttingen oder in Bonn aktiv? Von dem Stil. Wie bist du dazu gekommen?
Das ist auch der Normalzustand in meinen DMs. Also ich glaube, also es kann auch sein, dass es so langsam durchgesickert ist, aber das war über Jahre hinweg, 3-4 Mal die Woche. Wo waren sie aktiv? Sehr geehrter Herr Geilhufer, sehr geehrter Herr Dr. Geilhufer, wo waren Sie aktiv? Gezeichnet, und das, was war die Frage?
Wie hast du diesen Stil kultiviert? Weil du läufst ja schon rum, als wärst du in dieser Bubble schon lange unterwegs, weil man kommt da ja, sagen wir mal, schon vorgeprägt rein. Also ich bin eigentlich sehr identisch schon vor meiner aktiven Zeit rumgelaufen, wie ich heute rumlaufe. Aber es gab so viele Feinheiten, die du erst im Verbindungsleben kennengelernt hast und die entdecke ich ständig bei dir bei deinen Posts. Ja.
Das hat, und auch das ist total witzig, das hat auch überhaupt nichts mit Studenten, mit Verbindungsleben zu tun. Die Wurzeln so beispielsweise dafür liegen so also tatsächlich in meiner Erziehung und in dieser Atmosphäre des Pfarrhauses in Ostdeutschland. Okay. Das ist halt, also so, daher kommt das. Ihr müsst euch das so vorstellen, In der DDR war die Kirche nicht verboten, aber hat es halt auch wirklich nicht einfach gehabt. Und die DDR hat eigentlich fast alles dafür getan, dass die Kirche untergeht. Und letzten Endes ist das der eigentlich einzige Erfolg der DDR. Die hat nichts erreicht, extrem viel kaputt gemacht, aber vor allem hat sie die Kirche kaputt gemacht. Und das merkt man heute immer mehr, was für ein Problem das darstellt. Und die Kirche, also die evangelische Kirche, hat da irgendwann auch eine Art Überlebensstrategie entwickeln müssen. Und da gab es letzten Endes zwei, die total viel mit Ästhetik zu tun haben. Und zwar sozusagen waren zwei Entwürfe, sich dem Staat gegenüber und dieser Unterdrückung gegenüber sozusagen widerständig zu verhalten. Und die eine Art, die merkt man bis heute in unserer ostdeutschen Kirche, ist, sich betont, also wirklich so betont arm und einfach anzuziehen, um ganz deutlich zu machen, wir wollen kein Geld haben, wir haben auch kein Geld, wir machen das um des Himmelreichs willen, und wir wollen uns auch nicht selber darstellen, sondern es geht um Gott, es geht um Jesus und der Glaube steht im Mittelpunkt und was wir anhaben, ist total egal. Mhm. Und das war so, und da auch ganz oft irgendwie so ein bisschen auch mit langen Haaren und tatsächlich auch so lange Bärte, so auch bewusst so ein Stück weit auch ungepflegt, also so so links die DDR ja getan hat, so faschistoid war sie ja auch in ihren Umgangsformen und da war so dieses zieh dich ordentlich an und sie schau so und so aus und mach das und das ja ganz zentral und einfach Haare lang wachsen zu lassen, war ja schon ein Anti-Opportunismus. Ich habe einen ganz engen Freund, der hat, weil er lange Haare hatte, 3 Jahre lang einen Ausbildungsplatz verwehrt bekommen und ist dann im 4. Jahr in den Braunkohletagebau nach Jenschwalde verfrachtet worden und hat dort Maschinenschlosser lernen müssen, obwohl er einfach damit überhaupt nichts zu tun hatte. Das war die eine Art des Protestantismus in der DDR, da sozusagen auch eine eigene Identität, die trägt, aufzubauen. Und die andere war tatsächlich die, in der ich aufgewachsen bin, nämlich dieser extrem piefigen, spießigen, langweiligen, grauen, inhaltsleeren DDR die Schönheit des Glaubens entgegenzuhalten. Und ich bin eben in so einem Pfarrhaus aufgewachsen, wo einfach meine Eltern selber sozusagen alte Rokoko-Möbel aufgebaut haben und restauriert haben, wo Ölbilder an den Wänden hingen, obwohl sozusagen wir genauso kein Geld hatten. Also meine Eltern haben auch sich nie einen Trabant leisten können oder wirklich Urlaubsreisen leisten können. Aber man hat gegenüber diesem furchtbaren Staat einen Entwurf geliefert von, also es gibt doch Wahrheit in dieser Welt, es gibt doch Schönheit in dieser Welt, auch wenn ihr das nicht wollt und nicht zulasst. Und das hat man nach außen getragen, dadurch, dass man immer Hemden getragen hat, dadurch, dass man immer Sakkos getragen hat, dadurch, dass man Dreiteileranzüge getragen hat. Und so bin ich dann aufgewachsen. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich hatte Eltern, die natürlich nach der DDR-Zeit natürlich dann gut verdient haben oder irgendwie besser verdient haben, aber in diesem Haushalt herrschte trotzdem so dieser Geist von, naja, eigentlich haben wir nicht richtig Geld. Und es wird bei uns nicht irgendwelche Plastiksportschuhe und keiner von uns hatte jemals eine Jogginghose. Das gab's bei uns nicht. Also das war wirklich so, nicht so, naja, hey, komm, das kaufen wir jetzt nicht, sondern wirklich so, wenn du das trägst, das ist so ein Zeichen von Verwahrlosung, das macht man nicht. Und so bin ich eben aufgewachsen und irgendwann stellt sich ja dann so mit 15, 16 die Frage, du musst ja trotzdem irgendwie was entwickeln von Stil. Also du kannst ja jetzt nicht einfach in irgendwelchen Hosen und in irgendwelchen komischen Bärlederschuhen rumlaufen, sondern du willst ja irgendwann auch mal eine Freundin haben. Dann hat sich irgendwann für mich so ergeben, dann zieh doch einfach. Also mein Vater hat mir irgendwann mal ein altes Kordsakko von ihm geschenkt oder hat gesagt, ich würde das wegwerfen, willst du es haben? Und dann haben wir in der Zeit ganz viel, so beispielsweise Gundi Gundermann, das ist so ein ostdeutscher Liedermacher, gehört und der hat sein Leben lang die alten Fleischerhemden von seinem Vater Vater getragen. Und dadurch hat irgendwie sich so ergeben, hey, das, also so, das könnte doch eine preisgünstige, aber eigentlich eine coole Variante zu sein, irgendwie was zu entwickeln. Und dann habe ich mir mit 16 das erste Mal Bootsschuhe gekauft. Und das hatte den Hintergrund, dass ich extrem knapp gehalten wurde, was Taschengeld anbelangt. Aber meine Eltern haben immer gesagt, wenn du dir was Gutes kaufen willst oder was Richtiges ist, dann geben wir dir eher mal Geld dazu. Und das Credo bei meiner Mutter war immer keine Plastikschuhe, sondern Lederschuhe. Mhm. Und irgendwann habe ich so festgestellt, also niemand jemals bei uns hatte jemals Bootsschuhe, aber irgendwann habe ich die gesehen und dachte, das ist doch eigentlich ganz geil. Die sind schick, die sehen wirklich gut aus und es sind komplett Lederschuhe. Das wäre doch eine Idee. Und dann habe ich mir so relativ billige, also auf jeden Fall keine Timbys, damals mit 16 gekauft und sozusagen für die Sommermonate war das dann okay. Und irgendwann sozusagen war damit so ein Stil gefunden und das hat sich dann über die Uni und so weiter durchgezogen und ich war immer einer, der, wenn der Opa einen Ralph-Lauren-Pulli abgegeben hat aus Wolle, da haben alle Enkel und Kinder gesagt, so ein Quatsch, was will ich denn damit? Und ich habe das immer alles genommen. Und irgendwann hat man ja, das kennt ihr ja alle, sich so einen Kleiderschrank aufgebaut. Mein Vater hat irgendwann mal von einer französischen Freundin eine alte Bar Barberjacke geschenkt bekommen, die er nie getragen hat. Die habe ich dann irgendwann mir geholt. Genau, und irgendwann hat man ja so ein bisschen Geld und so, dann so, das war dann der Stil und dann hatte man irgendwann Lust, das kennt ihr ja alle aus dem Verbindungsleben, sich so ein bisschen gegenseitig halt auch hochzustacheln. Und irgendwann so kauft sich halt der erste Mal so Tessellofer und man denkt sich erst so, alter Schwede, ist der verrückt. Und irgendwann denkt man sich so, ist eigentlich schon ganz geil. Und dann irgendwann baut man sich das so zusammen und die große Freude halt an diesem Style ist ja einfach, dass er halt so langlebig ist. Also, dass du dir halt natürlich für 300 Euro dann solche Raulederschuhe kaufst, aber wenn du dir richtig Mühe gibst, hast du die ja 10, 12, 13 Jahre. Und ich hatte immer Eltern, die einem gezeigt haben, also nicht es selber zu machen, aber die sozusagen, die immer Schuhmacher hatten, die neue Sohlen drauf gemacht haben und so weiter. Mhm. Und das ist irgendwie, also A, finde ich es einfach irre schön, es passt gut zu meinem Auto. Meine Frau kleidet sich genau entgegengesetzt, einfach nur allein, um mich zu ärgern. Und damit sind wir so Dama und Greg mäßig unterwegs und das kommt irgendwie auch total gut an. Und jetzt mache ich Schluss. Das Letzte, was für diesen Stil halt einfach spricht, und das habe ich, und das hat ganz viel mit unserem Beruf zu tun, das habe ich so von meinem Vater übernommen, sich bei jedem Anlass, egal bei wem, ordentlich anzuziehen, ist ein ganz großes Zeichen von Wertschätzung dem Gegenüber. dem anderen gegenüber. Und das, deswegen hat es für mich schon auch ein Stück weit sozusagen eine geistliche Komponente, zu wirklich so deutlich zu machen, ich habe exakt das Gleiche an, wenn ich zu einer alten 92-jährigen Witwe zum 92. Geburtstag gehe, in irgendeinem kleinen Erzgebirgshäuschen, wo ich nicht mal im Wohnzimmer stehen kann, wie wenn ich mich mit dem Ministerpräsidenten treffe. So, das ist so. Ich mache da keinen Unterschied, weil das der Stil hergibt, aber auch, weil ich das einfach so will. Und dafür bietet sich einfach dieses, ja, wie beschreibt man das denn? Was, so dieser preppy.
Das ist eine Mischung, ne? Es ist Preppy ist da drin, das ist dieser britische Landstil, der ist da drin. Dann ist da manchmal auch so ein bisschen so italienische Einflüsse auch mit drin. Das ist ja dann immer sehr variabel, ne?
Und dafür bietet sich das halt einfach an, weil man es eben auch auf dem Dorf so kommt. Also du kannst halt einfach zu einer Korthose und irgendeinem schönen Gürtel und einem Hemd und einem Sakko halt auch einfach mal Egel-Gummistiefel kombinieren. Mhm. Und das macht halt trotzdem stilistisch Sinn. Und alle sehen sich und, oh ja geil, wie geht's heute in den Wald oder was nicht so. Ja, ich geb heute 2 Hektar Wald an den und den ab. Und dann hat man irgendwie auch gleich wieder ein Gespräch. Und das ist ja gut, dafür bin ich ja da. Also so ist es gekommen. Hat wirklich mit Verbindungsleben, mit all dem nichts zu tun. Aber natürlich waren die besten Leute in der Outfit-Competition natürlich Verbindungsstudenten. Die haben einen natürlich mal auf die und die Marke aufmerksam gemacht oder irgendwie das und das mal aufgetragen, wo man dachte, eigentlich willst du das auch irgendwann mal haben.
Hört, hört. Sehr schön. Ja, ich habe mich in sehr, sehr vielen Punkten bei dir gerade wieder erkannt. Also ich hatte die gleiche Situation. Wenig Taschengeld von meinen Eltern bekommen. Ich habe immer die teure gut haltende Kleidung bekommen und das war halt immer Ralph Lauren Hemden, es waren immer Wollpullover, es waren Chinos. Ich habe auch mit 14 angefangen, Segelschuhe zu tragen. Ich habe gerade mal gerechnet, wir sind ja 2 Jahre knapp so ungefähr auseinander. Ja. Also wir haben wahrscheinlich im gleichen Jahr angefangen, Segelschuhe zu tragen. Und für mich ist das auch eine Form von Respekt, wenn ich mich dementsprechend schick mache, dann ist das halt auch eine Aufwartung der Person gegenüber. Das ist so eine Einstellung, finde ich, die ist sehr, sehr stark in der Gesellschaft nicht vertreten. Und da freut es mich auch immer wieder zu hören, dass es da Leute gibt, die da ähnlich denken und ticken. Dann kommen wir nochmal zurück auf deinen Social-Media-Auftritt. Du hast ja eine sehr, sehr gut laufende Instagram-Seite, wo du ja jeden Tag sehr viel Content postest. Was sagt deine Frau dazu, dass du ständig am Handy bist? Ich kriege immer Ärger.
Da gibt's ganz oft Ärger. Aber sie weiß auch und so interpretiert sie das auch, dass das schon ein wichtiger Teil von meinem Auftrag ist. Also ich rede ja nicht von Job oder von Beruf. Mhm. Sie weiß schon und schätzt es total wert, dass dieses Teilen unseres Pfarreralltags und des Gemeindelebens hier vor Ort ein ganz großer Teil von dem ist, wie wir als Familie Menschen erreichen. Mhm. Und das ist ja wirklich auch so, dass wir Menschen vor Ort damit erreichen. Also wir sind ja nicht so das UFO hier, was der Welt da draußen hunderte Kilometer weit weg erzählt, was wir hier machen, sondern das sind ja wirklich auch 70-Jährige, die zumindest ihre Enkel fragen, zeig mir mal, was der Pfarrer heute gemacht hat und so sagen, das ist ja cool, dass sie dann auch noch dort unten beim Feuerwehrfest waren, wir haben es gar nicht geschafft, wie war's denn? Mhm. Und insofern spielt das für mich eine große Rolle in der Verkündigung. Mir macht's einfach Spaß, also ich würde das ja nicht machen, wenn ich da keinen Bock drauf hätte, dann wäre es auch schlecht, wenn ich da keinen Bock drauf hätte. Mhm. Und ich mach so, ich weiß gar nicht genau, es ist irgendwie eine Mischung. Meine Frau sagt immer, ich soll mehr Verkündigungen machen. Also meine Frau sagt, ich muss öfter oder ich muss überhaupt eigentlich mal anfangen, weiß ich nicht, sowas wie die Tageslosung oder irgendwie das, worum es in der Predigt heute ging oder so mal reinzubringen, weil sie sagt im Moment, und ich glaube, da hat sie durchaus ein großes Stück Wahrheit bei sich, im Moment könnte ein Außenstehender immer denken, es geht vor allem um dich und es geht eigentlich nicht um das, was du den Leuten erzählen willst. Und damit hat sie total recht. Und gleichzeitig merke ich halt, dass ein großer Gewinn für viele Leute an meinem Account ist oder an dem, was wie ich es mache, ist, dass eigentlich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit so ein ganz normaler, irgendwie so ein bisschen traditioneller, totaler Durchschnittspfarrer einfach super fröhlich und selbstbewusst von seinem Glauben und von seiner Kirche redet. Mhm. Das ist ja auf Social Media total selten, dass einfach jemand in einer normalen Dorfpfarrstelle in einem jungen Alter verheiratet mit 2 Kindern als evangelischer Pfarrer sagt, guck mal, ich mach das und das, heute steht das und das an, jetzt habe ich das und das gerade erlebt. Der Durchschnitt von gerade protestantischen Accounts ist ja immer was, wo irgendwas auch ein bisschen so Spleeniges, Verrücktes und bewusst irgendwie herausgehobenes ist, was manche, aber ich glaube eben vor allem innerhalb der Kirche total toll finden. Also es gibt ja so eine sehr große so hauptamtlichen Bubble, die sich einfach auch gegenseitig übertrumpft in noch was Verrückterem und das gegenseitig total feiert. Im Gegenzug dazu aber sehr viele Leute außen auch echt verwirrt. Mhm. Manchmal, glaube ich, auch echt auch so ein bisschen von sich wegstößt und vor allem eben so das Gefühl vermittelt, die Kirche ist eigentlich weniger erstmal Heimat für die Gläubigen, sondern sie ist vor allem irgendwie so jemand, der zumindest im Social-Media-Bereich andere permanent herausfordert und ein Stück weit auch provozieren will und so weiter. Mhm. Und ich glaube, da falle ich einfach mit dem, was ich mache, obwohl das an vielen Stellen auch provokant ist, erstmal raus und gebe denen, die einfach diese Heimat erstmal in der Kirche suchen, glaube ich, einfach genau das. Und deswegen habe ich bisher es nie wirklich geändert, aber vielleicht hat meine Frau recht, ich sollte tatsächlich auch einfach mehr über Gott selber, über den Glauben selber reden.
Definitiv. Also ich meine, die Sache ist ja halt mit Social Media, diese ganzen Algorithmen sind ja eher auch auf Selbstdarstellung auch ausgelegt. Ne? Du kriegst eine höhere Reichweite. Keiner weiß ja so genau, wie diese Algorithmen funktionieren. Ja. Ist halt die Frage, wie läuft das dann noch? Und ich glaube, das kann dich natürlich auch gut ablenken davon, ne? Von der eigentlichen Botschaft. Aber ich finde, du machst das gut. Also jetzt ohne jetzt deiner Frau da zwischensprechen zu wollen.
Ja. Arnold, der Jan Philipp hat gesagt, es ist okay.
Okay.
Ja? So. So. Nee, ja?
Ja, genau. Und dementsprechend. Und ich glaube, du machst das aber sehr, sehr gut. Also ja. Ich bin ja auch auf dich aufmerksam geworden. Und ich muss sagen, es war Balsam für die Seele, jemanden zu sehen, der so aussieht wie ich selber, der vom Glauben spricht, der sich in der evangelischen Kirche engagiert. Und das hat mir auch eine gewisse Identifikation halt auch irgendwo geboten, die ich auch suche. Ja, okay. Weil ich... Ja. Die Sache ist halt, wenn du in die EKD gehst, ich gehe mit meinen Kindern auch immer sonntags in den Kindergottesdienst und ich versuche mich da auch zu engagieren. Es sind häufig so, ohne dass ich das böse meine, diese Turnschuhfahrer.
Ja.
Und mit denen kann man sich nicht identifizieren. Und ich finde, viele Korporierte sind heute sehr gläubig. Also wenn ich so bei den Insta-Accounts gucke, dann ist da häufig jetzt auch so ein Bibelzitat mit drin. Das ist ein Vers, der dann da drin steht, bei vielen, vielen Korpus. Sie gehen in die Kirche, sie engagieren sich in ihren Gemeinden. Sie studieren Theologie. Also ich habe allein einen Bundesbruder, der evangelische Theologie studiert und einen ehemaligen Bundesbruder, der Katholik ist und jetzt gerade so eine Orientierungswoche gemacht hat, um zu schauen, ob er zum Priester berufen ist.
Ja.
Und die Leute, die da meistens so in dem, sagen wir mal, nicht katholischen Umfeld unterwegs sind, da wo halt auch viel der CV, KV und UV halt tätig ist,
ja.
Da gibt es keine Identifikationsfiguren. Also wenn ich zum Beispiel in die Kirche gehe, dann fühle ich mich dann immer so ein bisschen wie so ein bunter V. Ein bisschen so, mit diesem preppy British-Style-Mix, den man dann so anhat, fällt man so ein bisschen so auf wie so ein Aristokrat im 18. Jahrhundert.
Ja.
Wenn er, sagen wir mal, mit der Landbevölkerung in Kontakt kommt und du bietest das ja gerade.
Ja.
Wie siehst du das? Siehst du, dass Kooperierte eine Base für dich sind? Also
Bestimmt, klar. Also wie gesagt, ich habe ja zu dieser Welt kaum einen Zugang, aber ich glaube, also natürlich ist das so und die Aufgabe ist ja schon, und das ist ja dann auch gut, dass die Kirche, das ist ja die katholische, an vielen Stellen am Ende ja auch sozusagen mehrere Köpfe hat. Also dass sie über ihr Personal auch eine Bandbreite ansprechen kann. Ich glaube schon, dass in der Außenwahrnehmung natürlich unsere Kirche ein Stück weit das Problem hat, dass sie milieumäßig verengt ist. Also das ist eigentlich dass eigentlich ganz viele von uns, wenn sie darauf angesprochen werden, was sind denn evangelische Christen, wie sehen die denn aus, dass eigentlich ganz viele in Deutschland, wenn sie dazu irgendwie noch einen Bezug haben, eigentlich das relativ schnell sagen können, wer eigentlich der typische, der normale evangelische Christ ist, und da fallen natürlich die du gerade angesprochen hast, na klar ein Stück weit raus. Das ist natürlich auf dem Land anders als in der Stadt. Das ist natürlich in Westdeutschland auch nochmal anders als in Ostdeutschland. Das spielt schon auch eine große Rolle. Mhm. Aber klar, natürlich bin ich sicherlich einer von den Pfarrern, von den Leuten, die präsent sind in der größeren deutschen Öffentlichkeit, die solchen Leuten, die einfach, also die nicht nach der permanenten Provokation suchen, sondern eigentlich sich in der traditionellen Sonntagmorgens-Liturgie, in dem normalen irgendwie Bibelkreis, in dem sozusagen uralten Bibelwochenmodus, wie auch immer, total zurechtfinden, einer, der natürlich deine Heimat bietet. Klar, also ist, glaube ich, in jedem Fall.
Also ich habe meiner Frau und meinen Bundesbrüdern auch mal gesagt, also wenn du bei uns Pfarrer wärst in meiner Gemeinde, ich würde mich, glaube ich, in jeder Küchengruppe engagieren. Also,
wer weiß, ob das dann wirklich am Ende so ist, aber es wäre gut, wir hätten ein gutes breites Spektrum oder ein breiteres Spektrum auch bei den Pfarrerinnen und Pfarrern in unserer Kirche. Ich glaube, das wäre hilfreich.
Ich glaube, da tun aber auch die kirchlichen Hochschulen so ihren Senf auch mit dazu. Also der Bundesbruder von mir, der ja in Wuppertal in der kirchlichen Hochschule studiert. Der meint halt, das ist halt auch ein sehr, sagen wir mal, bürgerliches, feindliches Milieu, was da halt stattfindet. Also es ist halt sehr betont links. Es ist eine sehr große Nähe, sagen wir mal, halt auch zu, politisch gesehen zu den Grünen da. Es gibt da schon die einen Rede- oder Denkverbote oder wo man halt schräg angeschaut wird, wenn man, sagen wir mal, eine bürgerliche Position halt vertritt.
Ja, wobei das letzten Endes in der Wahrnehmung stimmt es natürlich. Ich bin so ein bisschen hier als Ostdeutscher jetzt, ich werde so ein bisschen dünnhäutiger, wenn tatsächlich so solche Worte fallen, wie die Rede- und Denkverbote in meiner Wahrnehmung. Also so, ich weiß exakt, was du meinst und stimmen natürlich, so kann die Wahrnehmung natürlich nicht wegreden, weil sie natürlich viele teilen. Aber meine Wahrnehmung ist auch, dass es wirklich nicht so schwer ist, einen sozusagen den Raum der Möglichkeiten an Standpunkten auch zu erweitern. Also die Hauptsache, das habe ich wahrgenommen, ist tatsächlich ein offenes Aufeinanderzugehen, auch das Wertschätzen von dem, was der andere einbringt und ein wirklich humorvolles und leichtes Auftreten mit der eigenen Position. Das fällt vielleicht bei uns in Ostdeutschland vielleicht ein Ticken einfacher. Das ist ja in meinem Buch auch ganz präsent. Ich kann ja wirklich aus vollem Herzen und mit vollem Ernst sagen, dass diese ganz politisch Bewegten, in Westdeutschland würde man vielleicht despektierlich irgendwie Öko-Christen sagen, die waren, die mich zu einem, also die auf mich total fromm gewirkt haben und mich zu einem Glauben und tatsächlich auch zu einem Leben in der Kirche gebracht haben. Ich bin halt in den 90er Jahren aufgewachsen. Und da waren die Gemeinden total aus den 80ern in der DDR geprägt. Mhm. Und das war, also da wurde ganz normal gebetet, ganz normal Gottesdienst gefeiert, ganz normal Hauskreis und so weiter gemacht. Aber das waren alles politisch motivierte und bewegte Menschen, die heute mit Anfang 90 noch im Flüchtlingsheim Deutschunterricht geben. Einfach weil das für sie immer irgendwie dazugehört, diese Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Und deswegen, und sozusagen, ich merke, das wertzuschätzen, auch die eigene Biografie dort nochmal abzuklopfen und dann einfach in einer lockeren, offenen Art zu sagen, ey, guck mal, ich merke, mir ist das und das aber auch wirklich wichtig, wo kann das hier seinen Platz haben, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Jeder von uns kann sich für einen Kirchenvorstand aufstellen lassen. Jeder von uns kann wirklich auch, das ist gar nicht so schwer, Meinung einzubringen. Und das ist vielleicht mehr auch jetzt die Ermutigung von mir. Bei allem, was ich an deiner Beobachtung natürlich jetzt erstmal teile und überhaupt nicht wegreden will.
Ja, also das ist halt eine Beobachtung, die ich halt so teile. Und ich glaube, das ist ein guter Übergang zu dem Thema. Du redest ja immer oft davon, vom bürgerlichen Protestantismus. Justus, ja. Was genau definierst du darunter? Was ist für dich bürgerlicher Protestantismus?
Ja, vielleicht so in einem Satz, Zukunft ist Herkunft, so letzten Endes, ne? Das ist so ein bisschen das Schlagwort, um das herum sich vieles dann gesellt. Das ist so etwas, was mir echt wichtig geworden ist, weil ich unsere Kirche und eigentlich auch die katholische Kirche in Deutschland in einer extrem tiefgreifenden Identitätskrise gerade erlebe, wo man wirklich eigentlich nicht mehr weiß, was ist denn gerade oben, unten, links, rechts und drumherum und wo alles in Frage gestellt wird angesichts eben dieser großen Traditionsabbrüche und Austrittswellen. So. Und darüber und die Konsequenz ist in der Regel, dass gesagt wird, wir müssen alles ganz neu machen. Anscheinend verfängt nichts mehr von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir schauen jetzt, was für Formen, Inhalte, Dinge wir entwickeln können, um den Menschen von heute, wer auch immer das sein soll, neu zu erreichen. Und in der Konsequenz wird wahnsinnig viel mit einem enormen Tempo über Bord geworfen, wo ich sage, wartet mal bitte kurz, wollen wir mal uns alle nochmal vielleicht an den Tisch setzen und schauen, wie unsere Erfahrung eigentlich mit genau diesem Alten, was gerade über Bord geworfen werden soll, ist. Und die Erfahrung, die ich eben einbringen will, ist eben diese ostdeutsche, jetzt natürlich, also die historische, aber jetzt natürlich meine auch hier vom Land. Und da ist eben die Erfahrung, dass eben gerade das, wovon eben permanent gesagt wird, das ist vielleicht auch der Grund für die vielen Austritte, das ist, was die Kirche hier ausmacht und tatsächlich erst noch zum Überleben bringt. Und das ist eben beispielsweise der klassische Gottesdienst. Das ist eben der Gottesdienst, der verlässlich an den meisten Stellen immer gleich ist, der eine gewisse, ja, Erhabenheit, Schönheit auch ausstrahlt. Das ist vor allem, das ist ja was ich ganz, ganz stark mache, das Pfarrhaus. Also, dass tatsächlich der Pfarrer vor Ort in diesem 500 Jahre alten Haus sitzt, bei dem man zur Abendbrotszeit klingeln kann, bei dem man weiß, da kann man in der großen Not auch mal früh um 3 klingeln, weil man einfach nicht mehr weiter weiß, der eine Familie dort mit dabei hat, der man irgendwie abspürt, die macht da auch gerne mit. Das ist jetzt keine Zwangsveranstaltung. Dieses tatsächlich die Menschen suchen, also die Menschen auch, die eben ganz anders sind, also dass die Atheisten bei mir im Dorf merken, ich will mit ihnen rumhängen und ich habe die gerne. So, dass man sich in Widersprüchlichkeiten hineinbegibt, wo man eben heutzutage Angst hat, in die darf man nicht hineinkommen, weil man da sich eigentlich auch ein Stück weit auch selbst beschmutzt. Und eben so, dagegen will ich sagen, nee, ich glaube, wir kommen gar nicht umhin als Christen, eben auch bei denen rumzuhängen, die scheinbar irgendwie igittigit sind, wenn wir das in die Tat umsetzen wollen, was Jesus halt gemacht hat, der eben bei den Zöllnern war, wo alle anderen gesagt haben, das sind absolute Arschlöcher, mit denen keine Sekunde rumhängen. Er geht hin und sagt, kann ich heute Abend Abendbrot bei dir essen? Und genau das ist das, was diese Zöllner verändert. Und so ganz viele von diesen Dingen scheinen im Moment bei, jetzt mal platt gesagt, der EKD nicht mehr vorzukommen. Und da will ich so ein bisschen eben auch auf eine humorvolle, wie auch immer, Art und Weise deutlich machen. Also Leute, vielleicht nicht ganz so schnell. Ich glaube, wenn wir das einmal über Bord geworfen haben, wenn sozusagen Pfarrer nicht mehr verpflichtet sind, in diesen Pfarrhäusern zu wohnen, wenn es diese klassischen Pfarrstellen nicht mehr gibt, wenn die Ortsgemeinde mit ihrem Gottesdienst und so weiter eigentlich nicht mehr gewollt und gefördert ist, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das ist so nicht der Fall, dann verlieren wir letzten Endes den Kern von dem, was uns ausmacht. Und alle diese geilen, hippen Sachen, die wir uns dazu überlegt haben, haben überhaupt keine Basis mehr, auf der sie stehen. Und das will ich einfach so einbringen. Und ob das jetzt das beste Wort dafür ist, das steht nochmal dahin. Aber wir haben das mal mit einem Freund, Stefan Fichtner, zusammen, den ich sehr schätze, der auch als Soziologe über ein religiöses Thema gerade promoviert wird. Wir haben das mal so bürgerlicher Protestantismus genannt. Und das hat natürlich ganz viel mit dem Osterbe von mir zu tun. So, meine Eltern so waren nie konservativ, aber die haben eben ein total bürgerliches Leben geführt. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Glauben und der Kirche zu tun gehabt. So sind wir darauf gekommen, und das promote ich jetzt im Moment so ein bisschen.
Okay, ich finde das spannend. Also ich finde, wir brauchen auch wirklich eine gesunde Portion Bürgerlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich finde, das ist in den letzten 20 Jahren gefühlt total abhanden gekommen.
Ja.
Das ist dieses Bürgerliche, die Mitte der Gesellschaft.
Die was verloren geht. Und das hat, das schreibe ich in meinem Buch, das hat ganz viel mit dem neuen Atheismus zu tun, wo ich eben glaube, dass christlicher Glaube oder dass vielleicht Kirchlichkeit und Bürgerlichkeit schon sehr eng beieinander sind, was eben nichts mit Einkommen, sondern mit einer Haltung zu tun hat, dass das verloren geht gerade. Also die Annahme, es gibt Wahrheit da draußen und keiner von uns hat die ganz. Sondern ich brauche den anderen und die Menschen um mich herum, um etwas von der Größe meines Lebens und der Tiefe meines Lebens zu entdecken. Das ist völlig verloren gegangen. Sondern der andere ist natürlich vor allem hier in Ostdeutschland einfach einer, den ich nur jagen kann, wie Gauland das sagt, der einfach weg muss. Also der sozusagen, wenn er nicht meine Meinung und meine Wahrheit auch gefunden hat, einfach nur stört und von dem ich auch nichts mehr erwarten kann. Mhm. Und gleichzeitig heißt Bürgerlichkeit ja genauso im Gegenteil, Gegensatz oder das macht ja die Bürgerlichkeit aus, neben der Suche und auch der anspruchsvollen Suche nach Wahrheit eben die Nonchalance, also dieses Zulassen, ich selber kriege das an vielen Stellen gar nicht hin, der andere kriegt das an vielen Stellen gar nicht hin, und das darf sein, also sozusagen mein Scheitern darf sein, das Scheitern des Gegenübers darf sein, und ich werfe ihm das nicht permanent vor, bis er sozusagen untergegangen ist, sondern wir lassen zu, dass wir fehlerhafte Menschen sind, und das ist dann eben das, was das Bürgerliche ja so stark ausmacht und was ja im Aufkommen, wo der Begriff aufkam, so eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, die Privatheit, also das Recht auf den Rückzug von dem Anspruch des Kollektivs, das Recht darauf, meine eigene Identität zu haben und mich auch sozusagen der Gemeinschaft ein Stück weit auch entziehen zu dürfen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Das hat ja an vielen Stellen total viel mit Ästhetik und mit Kleidung zu tun. Also in der Zeit ist der Dandy aufgekommen und so in den letzten 30, 40, 50 Jahren sind eben in den USA vor allem eben auch Kleidungsstücke aufgekommen, die eben ein Stück weit von dem etwas widerspiegeln, dass man eben einfach, weil man sich ein Kleidungsstück kauft, sich gewissen Ansprüchen oder gewissen Zugriffen eben auch entziehen kann. Also das hat ja einen Grund, dass das Polohemd von Ralph Lauren im MoMA ist, weil eben mit diesen Dingen man etwas kreieren konnte. Natürlich hat das was mit Kapitalismus zu tun, man muss diese $80 auch erstmal haben, aber sozusagen einfach mit diesem Kauf, mit dieser Kaufentscheidung und dem Tragen dieser Sachen kann ich etwas kreieren, was einfach Freiheit schafft. Und das sind Dinge, die in den letzten Jahren zunehmend verloren gehen, und wir merken, was das mit unserer Gesellschaft macht.
Ja, da haben wir ja wirklich einen sehr merkwürdigen Wandel auch schon seit längerer Zeit. Und es ist wirklich schön zu hören, dass es da Kräfte gibt, so wie du, die da versuchen, einen Gegenpol zu bilden oder beziehungsweise eine andere Option auf das Ganze versuchen aufzubauen. Was ich auch schön fand, was du eben gesagt hast, dass du auch auf die, wie du es gesagt hast, auf die Atheisten zugehst, dass du in dieser Imitatio Christi halt offen für alle bist und die Leute nicht ausgrenzt und im Sinne der Nächstenliebe, wie sie in der Bergpredigt ja auch gesprochen wird, das Ganze ja auch lebst. Und das Ganze ist ja eine Kultur. Und du hast ja auch eben schon mal das evangelische Pfarrhaus angesprochen. Ja. Wie zentral oder wie wichtig siehst du das evangelische Pfarrhaus als Kulturgeber im bürgerlichen Protestantismus?
Jetzt ganz zentral. Also dann natürlich braucht es, also das Pfarrhaus ist nichts, es ist wirklich nichts ohne die Gemeinde auf ihren Schultern tragen. Und also deswegen geht es überhaupt nicht um die Glorifizierung des Pfarramtes. Aber das Pfarrhaus ist ein magischer Ort, an dem eben etwas entstehen kann und seit Jahrhunderten entsteht, was an ganz vielen anderen Stellen eben nicht entsteht. Das Pfarrhaus ist ja, also es gibt ja ganz viele Aspekte des Pfarrhauses. Ne? Das Pfarrhaus, was ich ja zum Beispiel am Pfarrhaus so schätze, ist vor allem eben in unserer sächsischen Landeskirche. Es ist völlig irrelevant, ob du irgendwie zweimal promoviert bist oder 7 Jahre an der Ivy League Uni studiert hast. In Sachsen kommt jeder am Anfang aufs Dorf. Punkt. Das ist so. Warum? Weil jeder die Erfahrung machen muss und soll, dass auch im hinterletzten Dorf der liebe Gott auf einen wartet und verkündet werden kann. Mit Erfolg. Und das prägt ja einen unheimlich, wenn man dann in die anderen vermeintlich großen, wichtigen, wie auch immer, Pfarrstellen geht. Und der Effekt ist, dass eben im hinterletzten Dorf, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist ja stellenweise einfach das hinterletzte Dorf, Menschen mit 7 Jahre Studium, mit einer Frau, die 7 Jahre Studium hat, hinkommen und eben mit einem ganz hohen Anspruch an sich selbst und an andere versuchen eben etwas zu leben und dadurch einfach eine gewisse, sagen wir mal, Kultur, eine gewisse Art des Umgangs, eine gewisse Atmosphäre in diese hinterletzten Dörfer bringen. So, das ist das eine. Dann kommt dazu, dass das Pfarrhaus ja ganz oft eine Aufstiegsgeschichte ist. Also gerade in den letzten 200 Jahren.
Absolut.
Ist ja der Pfarrer, ist ja die Pfarrerin ganz oft eine Figur, die durch das Theologiestudium auch einen gewissen sozialen Aufstieg geschafft hat. Oder sich da einfach da drin sich ein sozialer Aufstieg, eine gewisse soziale Mobilität manifestiert und dadurch dadurch ein Geist in diesen Pfarrhäusern herrscht von, jetzt mal blöd gesagt, Leistung lohnt sich, Lesen Absolut. Ist gut, Kultur ist nicht komisch, sondern essentiell und so weiter. Und dadurch entsteht eben dieses Phänomen, natürlich mit Aussetzern wie Gudrun Enslin, aber eben so bis heute, ja, was weiß ich, irgendwie... ja, noch so ein Aussetzer ist irgendwie Rezo, aber irgendwie so bis hin zu solchen Leuten wie Stuckrad Barre oder so, von denen man alle halten kann, was man will, Aha. aber die, die eben geprägt sind von diesem Pfarrhaus und einfach diese Gesellschaft prägen. Und ich würde sagen, in der Regel auf eine gute Art und Weise. Dieses Pfarrhaus ist, also es wird ja gerade totgeredet. Ich glaube, nirgendwo steckt mehr Zukunft als in diesen protestantischen Pfarrhäusern.
Absolut. Da muss ich da mal kurz ein bisschen zurückrudern. Genau. Ja, du hast es ja gesagt, dass auch das Pfarrhaus ein Ort des Aufstiegs ist. Das ist auch etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung empirisch bestätigen kann als Historiker. Ich habe mich ja mit Theodor Fliedner und vor allem auch mit seinem Nachfolger Julius Disselhof im Zuge der Diakonissen Mutterhäuser ja auch mit meiner Masterarbeit beschäftigt. Und da ist es auch so. Theologie war ja früher auch ein Studium für viele junge Männer, in kurzer Zeit einen Studienabschluss zu haben, vor allem im 19. Jahrhundert, mit einer sehr guten oder einer guten Job Perspektive, so praktisch das BWL auch des 19. Jahrhunderts, wenn man das mal so betrachten kann. Und ja. der Impact, der kulturelle Impact des evangelischen Pfarrhauses, der ist ja immens. Du hast ja zum Beispiel, haben wir ja gar nicht eben, also hast du ja erwähnt, dass ja Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, der ist ja Pfarrer. Merkel, unsere ehemalige Bundeskanzlerin, ist ja Tochter eines Pfarrers. Und man sieht die Auswirkungen auf die Kultur bis heute. Und man sagt ja immer, dass Psychologen, Lehrer und Pfarrerkinder entweder sehr, sehr gut geraten oder total schief geraten. Und du hast ja, ja. Gudrun Enslin ja auch angeführt. Ihr Vater war ja auch, ich glaube, der war kein Pfarrer, aber ich glaube, der war Vikar oder auf jeden Fall.
Vielleicht Diakon? Ich hätte gedacht, der wäre württembergischer Pfarrer gewesen, aber ich kann mich täuschen.
Das wird im Bader-Meinhof-Komplex, glaube ich, ein bisschen falsch dargestellt oder beziehungsweise vereinfacht dargestellt. Okay. Aber der Vater von Gudrun Enslin ist, glaube ich, bei Igel oder bei Reugel aktiv gewesen. Einen von beiden. Auf jeden Fall, da schließt sich auch wieder dieses Netzwerk evangelischer Geistlicher. Ja. Und Ich finde es spannend, also auch das Pfarrhaus als Haus der Kultur, also Ort der Kultur, vor allem ja auch Pfarrkinder sind ja, kommen ja viel stärker mit Lesen in Kontakt, viel früher als andere Altersgenossen.
Ja, also und die Rolle des Pfarrerskindes, ich bin ja eins, ist ja nun auch nicht so die einfachste, also in Anführungsstrichen nicht die einfachste. Man wird ja, man muss ja aufpassen, dass Pfarrerskinder nicht in dem Glauben aufwachsen, sie wären wirklich was ganz Besonderes. Also ich merke das ja bei meinen zwei Söhnen, die sind ja hier im Zentrum der Aufmerksamkeit. Also dort, wo sie wohnen, kommen am Tag 20 Leute vorbei, klingeln immer an ihrer Haustür. Sie lernen total früh an diese Haustür zu gehen, sich mit irgendwelchen wildfremden Leuten zu unterhalten. Alle christlichen Kinder des Dorfes kommen zu ihnen auf den Hof, um hier Kinderkirche zu haben und so weiter. Dann sind sie natürlich der Sohn des Pfarrers. Das nimmt natürlich heutzutage so ein bisschen ab, was ich schade finde, aber bei mir sind sie ja natürlich dann die Söhne eines Pfarrers, der irgendwie halt sagt, seid mal brav, macht das mal nicht, hört mal auf, und dadurch, also, weil ne, immer mit dem Satz, was sollen denn die Leute denken? Also es ist ja ein Satz, der bei mir ja fällt. Hör auf, das zu machen, wenn die Leute das sehen, ist das Mist. Und so bin ich ja auch aufgewachsen, ganz früh gesagt zu bekommen, die Leute schauen auf dich. Das, was du tust, hat einen Effekt in der Öffentlichkeit. Und im Pfarrhaus kommt ja noch dazu, dass das irgendwie alles mit dem lieben Gott auch noch zu tun hat. Also größer kann ja die Dimension gar nicht sein. Das heißt, das Pfarrerskind wächst eigentlich unmittelbar, finde ich, wenn es richtig erzogen ist, eben mit einem ganz großen Sendungsbewusstsein auf. Also sozusagen, es ist 3 Jahre alt oder 5 Jahre alt, und das, was es tut, hat immer einen Effekt, und der hat irgendwas mit dem Schöpfer der Welt zu tun. Und das ist ja dann schon logisch, dass nicht wenige Pfarrerskinder eben auch mit einer gewissen Sendung dann auch in diese Welt Welt gehen, auch wenn sie nicht Pfarrer werden, wenn sie einfach so geprägt sind in dieser Atmosphäre.
Ja, was du mir da so gerade erzählst, da fühle ich mich auch wieder an meine eigene Kindheit erinnert. Also mein Vater ist kein Pfarrer. Ich komme aus einem sehr alten Familienunternehmen und da war dieser Druck der Repräsentanz.
Ja, so, aber das ist ja sehr, sehr ähnlich.
Ja, es ist ein Druck der Repräsentanz, der da ist. Ja. Die Familie stellt etwas dar, in dem Sinne, also bei uns waren es ja dann die Angestellten oder sagen wir Kunden oder also andere Art von Geschäftsbeziehungen im Auftreten. Ich fand es als Kind immer schwierig dann mit den anderen Kindern in der Klasse, weil ich ein ganz anderes Wertesystem halt vermittelt bekommen habe.
Dann natürlich auch der Druck der Tradition, ne? Mhm. Also so gerade bei Familienunternehmen, das ist jetzt hier irgendwie, was weiß ich, in fünfter Generation, das darf nicht scheitern. Ich will nicht die Generation sein, die das Unternehmen an die Wand gefahren hat. Das spielt ja alles eine Rolle.
Absolut. Da ist halt nur die Schwierigkeit, dann sagen wir mal, fand ich immer im Umgang mit den anderen Gleichaltrigen, weil ich halt ein komplett anderes Wertesystem hatte.
Also
ich
zum irgendwann Beispiel? Mal, also was, so, wo hat sich das gezeigt?
Damals Disziplin, Höflichkeit im Auftreten, die Kleidungsgeschichten. Ich bin zum Beispiel auch nie in Jogginghose rumgelaufen. Also wenn ich meine Mutter gefragt habe, kann ich Jogginghose anziehen, dann haben, glaube ich, unsere Mütter sehr identisch reagiert. Ja. Und es war Höflichkeit, es war so ein bisschen so ein kleiner Gentleman zu älteren Menschen halt zu sein.
Ja, genau.
Und das war für mich ein riesengroßer Culture Clash, als ich in die Klasse gekommen bin, damals in der Schule, wo halt einen Querschnitt der Gesellschaft gesessen hatte. Und das war für mich, fand ich schon schwierig, ein bisschen, sagen wir mal, Kontakt zu finden, weil man hatte auch einen anderen Selbstanspruch und den hatten die anderen dann halt nicht. Und das hat dann halt auch nicht zu Problemen geführt, aber es war schwierig, immer auf andere dann zuzugehen, fand ich. Und das habe ich dann in der Verbindungswelt, war es dann wiederum anders, weil da gibt es ja dann diesen sogenannten Common, es gibt dieses Wertesystem, es gibt diesen Verhaltenskodex. Das war für mich wie ein Fisch, der wieder ins Wasser zurückgeworfen worden ist. Plötzlich hat das alles funktioniert und die Leute sind vor allem ähnlich rumgelaufen, wie man selber sich gekleidet hat. Und da bin ich halt auch mal, sagen wir mal, zu Schulzeiten immer stark herausgefallen. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an meinen 10er-Abschluss. Da war es so, da waren dann die Jungs, die immer als Hip-Hopper rumgelaufen sind, an dem Tag mal so rumgelaufen, wie ich sonst in der Schule rumgelaufen bin. Und alle haben gesagt, boah, haben die sich aber schick gemacht. Deswegen, also, aber ich bin froh heute, weil ich jetzt wieder in der Phase, wo ich selber Kinder habe, komme, wo ich merke, dass dieses Wertesystem mir sehr stark hilft und Orientierung bietet.
Ja. Ja, will ich auch natürlich sofort unterschreiben. Also das, klar bin ich dafür dankbar, das mitbekommen zu haben.
Ja, dann lass uns nochmal auf noch einen letzten Punkt eingehen und zwar, das hast du ja schon ein, zwei Mal jetzt in diesem Talk erwähnt, du hast ein Buch geschrieben und zwar Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche. Was ist die Botschaft dieses Buches?
Ja, die Analyse ist, dass Ostdeutschland komplett entkirchlicht ist mit gravierenden Folgen. Die Vermutung von mir ist, dass es in Westdeutschland sehr bald genauso aussehen wird, mit gravierenden Folgen und die Gesellschaft etwas verliert, ohne dass sie nicht überleben kann. Und ich erzähle von dieser völlig marginalisierten, armen ostdeutschen Kirche, in der etwas von dem überlebt hat, was die Gesellschaft braucht. Und das mache ich so anhand von so kleinen Reportagen letzten Endes. Also es sind einfach so immer so kleine Erinnerungen oder Begebenheiten, aus denen sich ein Gedanke für mich entwickelt. Und das Buch kommt gerade, also dafür, das ist ja letzten Endes natürlich ein globales Thema, aber letzten Endes kommt es ja aus einer Nische. Und dafür, dass es aus einer Nische kommt, hat dieses Buch eine extrem große Resonanz im Moment.
Ich habe es auch gelesen, ich fand es sehr schön. Ich habe ja, glaube ich, eine der ersten Exemplare damals gekauft, die
Du hast auch noch, das wird in Zukunft viel wert sein, du hast die erste Auflage mit so 5, 6 sympathischen Fehlern noch drin.
Aha. Ja, und du hast auch nicht Jan Philipp, Jean-Philippe vorne reingeschrieben.
Ich habe Jean-Philippe reingeschrieben?
Ja, hast du.
Ja, das ist ja noch besser.
Noch besser. Nee, aber ich habe mich da sehr drüber gefreut und ich habe ja auch damals, ich fand da ja einige Sätze, die waren sehr, sehr einprägsam. Die habe ich ja damals dann auch direkt als Zitat bei Instagram als Story gepostet, so wie das heute ja gesellschaftlich üblich ist, mit intellektuellen Gütern umzugehen. Und ich fand es schön. Also ich finde es toll, was du da schreibst. Also auch dieses Familienleben, was du da beschreibst, auch mit deiner Familie, dass du da halt Einblicke bringst. Das ist sehr spannend, da kann man viel von lernen, finde ich. Und ich kann dieses Buch nur weiterempfehlen, ohne dass das jetzt hier eine Werbesendung ist. Ne?
Also. Danke.
Ja, gut. Justus. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben heute
super gerne. Ich war wahnsinnig gespannt drauf. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja.
Ich habe mich auch sehr gefreut, auch als du die Zusage gegeben hast. Ich habe dir jetzt auch einen langen Laberlümmel angehangen. Ich würde sagen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin, auch auf anderen Häusern ist es schön.
Ja, liebe Grüße, vielen Dank und ich hoffe, ich sehe den ein oder anderen mal von euch. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.